Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen hier bei Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Es gibt ja einige Podcasts, die sich mit dem Thema Klima im weitesten Sinne beschäftigen. Aber nicht ohne Grund heißt es in unserem Untertitel Entwicklung und Klima. Denn wir möchten gerne den Klimaschutz und die Herausforderungen durch den Klimawandel in einen ganz konkreten Zusammenhang stellen, nämlich mit dem Thema Entwicklung. Und hier geht es uns immer darum, die Welt als Ganzes in den Blick zu nehmen, denn wir können dieser größten Herausforderung, dem Klimawandel, dem wir gegenüberstehen, nicht als einzelne Nationalstaaten begegnen. Die Klimaveränderungen machen nicht an der Grenze Halt. Natürlich haben die einzelnen Staaten unterschiedliche Ausgangspositionen, sei es von der geografischen oder von der wirtschaftlichen Lage her. Aber wir hängen alle zusammen. Und beim Klima hängen wir auch alle voneinander ab. Und daher müssen wir hier den Blick vor allem auf die Länder richten, die im globalen Süden liegen, denn dort entscheiden sich maßgeblich, ob und wie wir unsere Klimaziele erreichen. Und wir wollen hier im Podcast Grad Global mit Menschen sprechen, die uns Ideen und Wege aufzeigen, wie wir gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft gehen können. Und wir wissen ja, die Zukunft fällt nicht vom Himmel, sondern wir können sie gestalten, und zwar jetzt. Also wir müssen jetzt in der Gegenwart die Weichen stellen und wir müssen alle dabei helfen, dass wir sie in die richtige Richtung stellen. Der Podcast Grad Global ist ein Projekt der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und ich freue mich heute in der ersten Folge mit den beiden Vorstandsvorsitzenden der Stiftung zu sprechen. Das ist Dr. Olivia Henke. Sie ist Diplomgeografin mit dem Schwerpunkt nachhaltige Entwicklung. Sie hat auch promoviert zu dem Thema freiwilliger Kompensationsmarkt, worüber wir auch gleich noch sprechen werden. Erstmal herzlich willkommen, Frau Henke. Und ich begrüße den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Peter Renner. Er ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt internationale Politik und seit 30 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Herzlich willkommen, Peter Renner.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen und danke, ja.
Bevor wir jetzt über Ihre Funktion und bevor wir über die Stiftung sprechen, würde ich ganz gerne mal herausfinden, was Sie persönlich eigentlich bewegt, sich in diesem Bereich Klimaschutz und Entwicklung zu engagieren. Frau Henke, was ist das bei Ihnen?
Na, ich komme ursprünglich tatsächlich vom Land. Ich bin in der Natur aufgewachsen und habe eigentlich schon recht früh für mich erkannt, dass ich mich im Bereich Umweltschutz engagieren will. Und habe dann in meinem Studium der Geografie, bin ich nach Brasilien gegangen für so ein Austauschprogramm und habe da sozusagen die Lebensrealität gesehen von Menschen, auch von sehr armen Menschen in den Favelas. Und seit dem Moment sozusagen bin ich eigentlich davon überzeugt, dass man immer sozusagen nur im globalen Kontext handeln kann, dass es sozusagen nicht ausreichend ist, wenn wir uns hier für Klimaschutz und Umwelt einsetzen, sondern dass es immer die globale Dimension sein muss. Denn aus meiner Sicht kann da keine Hälfte der Welt ohne die andere überleben. Und deswegen setze ich mich dafür ein.
Mhm. Herr Renner, Sie sind schon seit 30 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und da hat sich wahnsinnig viel getan, sehr, sehr viel verändert. Seit wann spielt denn das Thema Klimaschutz in diesem Zusammenhang auch eine Rolle? Ist das eher eine junge Kopplung der Themenbereiche oder war das immer schon wichtig?
Also es ist keine junge Kopplung. Es war aber auch nicht immer wichtig. Warum? Weil der Klimawandel und der Kampf gegen den Klimawandel eine Entwicklung ist, die, sagen wir mal, in den letzten 20, 25 Jahren erst hochgekommen ist. Also Anfang der 90er oder auch die Jahre davor war das eher ein Thema, was im Fachkreis diskutiert wurde. Aber die Dramatik und auch die dramatische Forderung an alle Beteiligten, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, ist eine Forderung und eine Entwicklung insbesondere der letzten 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht, ja, und insofern auch die Verbindung natürlich mit der Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Sie haben es ja eingangs schon angesprochen. Erstens ist es so, dass insbesondere die Länder aus den globalen Süden, das heißt die Entwicklungs- und Schwellenländer, natürlich mit ihren Emissionen zwar im Vergleich zur Industrienation zurückliegen, aber das sind steigende Bevölkerungen. Das heißt, da wird sich's entscheiden, wie es ausgeht. Und insofern ist diese Verbindung auch ungefähr eben so alt, wie ich es gerade beschrieben habe.
Und können Sie für sich persönlich den Punkt ausmachen, als Sie festgestellt haben, man muss das unbedingt auch im Blick behalten oder im Blick haben?
Ja, natürlich. Das war auch ungefähr so gegen Ende der 90er, Anfang dieses Jahrtausends, wo sehr klar feststellbar war, wenn man in die Länder, also ich bin damals nach Afrika in die Länder auch das erste Mal gegangen, Maghreb, dann auch Westafrika. Ich war die letzten Jahre sehr viel auch in Ostafrika unterwegs. Da war dann der Klimawandel natürlich hautnah zu spüren. Und die Aussage, lange Dürrenperioden, damit mangelnden Fruchtfolge, Hunger, der sich breit gemacht hat mit zum Teil entsetzlichen Auswirkungen, gleichzeitig aber auch andere Wetterverhältnisse, radikalere Wetterverhältnisse, viel Regen, Sturzregen. Wenn der dann auf völlig ausgetrockneten Boden fällt, haben sie flutartige Entscheidungen und Erscheinungen, wie sie es jetzt auch im Ahrtal erlebt haben. Und wenn die natürlich auf Infrastrukturen treffen, die deutlich weniger entwickelt sind als in Zentraleuropa, dann ist unschwer vorstellbar, was das für katastrophale Auswirkungen hat. Und da ist dann sehr schnell klar geworden, dass wir natürlich auch sehr schnell und sehr massiv gegen den Klimawandel uns stellen müssen.
Die Allianz für Entwicklung und Klima, die wurde im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit gegründet im Jahr 2018 und ist dann übergegangen in die Stiftung. Vielleicht können wir einmal erklären, wofür steht die Stiftung, Frau Henke?
Ja, die Stiftung steht eben für die Verbindung dieser beiden Themenbereiche Entwicklung und Klima. Und neu und anders daran ist eben, dass dieses Thema vom Entwicklungsministerium sozusagen initiiert wurde und nicht, wie man es klassisch sozusagen hatte, im Bereich des Umweltministeriums. Weil eben klar war, der Klimawandel ist eins der drängendsten Probleme und der größten Herausforderungen der Menschheit. Und wir müssen das sozusagen auf allen Ebenen bekämpfen, müssen uns dem sozusagen entgegenstellen. Und das können wir nur tun, wenn wir eben uns sozusagen auch hier im Norden engagieren und solche Maßnahmen unterstützen, auch finanziell unterstützen, die eben dann quasi den Menschen in den Entwicklungsländern unterstützen und die sozusagen dabei auf dem Weg auch unterstützen, sich gegen den Klimawandel zu stemmen, aber auch tatsächlich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Waldschutz, Walderhalt in den Ländern unterstützen.
Wer sind denn die Partner der Stiftung? Was sind das, nur Unternehmen, Herr Renner, oder wer kann sich daran alles beteiligen?
Also vielleicht nochmal eingangs eine kleine Aufdifferenzierung. Mhm. Es gibt die Allianz für Entwicklung und Klima als Multiakteursgemeinschaft immer noch und die ist auch nicht in der Stiftung aufgegangen, sondern die Stiftung trägt diese Multiakteursgemeinschaft. Nicht? Das heißt, wir kümmern uns um alle Dinge, die dann so notwendig sind, damit diese Allianz auch das erreicht, was sich die Unterstützer, 1200 mittlerweile an der Zahl, vorgenommen haben und ist damit unser Flaggschiffprojekt. Aber es ist bei Weitem nicht das Einzige, was wir tun. Das vielleicht nur zur Klarstellung. Jetzt zu Ihrer Frage kommt, der Kreis unserer Unterstützer spannt sich von einzelnen Privatleuten über Unternehmen, mittlere Unternehmen, Kleinunternehmen, aber auch etliche DAX-Konzerne bis hin zu Kommunen, Gebietskörperschaften, also ganze Bundesländer, die uns auch unterstützen. Ja.
Das heißt, dahinter steht der Gedanke, auch jeder von uns kann und sollte einen Beitrag leisten. Also man sollte sich nicht nur allein auf staatliches Handeln verlassen?
Ich würde sogar weitergehen, jeder muss etwas tun. Ja? Das ist am Ende auch die Erkenntnis, die uns alle vereint und die wir versuchen auch in die Welt zu tragen mit unseren Maßnahmen. Ja.
Würden Sie auch sagen, Frau Henke, dass es unsere zivilgesellschaftliche Pflicht ist, sich zu engagieren im Klimaschutz eines jeden Bürgers?
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch sozusagen, wir müssen jetzt nicht nur alle unseren Beitrag leisten, sondern wir müssen uns eben vor allen Dingen auch engagieren, weil wir in den Industrieländern ja in den letzten Jahrzehnten massiv dazu beigetragen haben, dass eben dieser Klimawandel so massiv stattfindet, dass diese Erwärmung der globalen Temperatur stattfindet, eben weil wir sehr viel Anteil daran haben durch unseren Lebensstandard im Norden und die massiven Auswirkungen, die wir langsam aber sicher auch hier spüren. Ne? Der Peter Renner hat es gerade angesprochen, die Fluten im Juli an Eifel sozusagen sind ein Ausdruck dessen, aber auch natürlich zunehmende Trockenheit, von der wir hier in Deutschland sprechen, auch andere Extremwetterereignisse. Das sind Erfahrungen, die in den Entwicklungsländern schon seit 10 bis 15 Jahren massiv gemacht werden. Diese Zunahme von diesen extremen Ereignissen. Und das trifft natürlich einerseits dort Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, und trifft auch gleichzeitig eben auf nochmal eine andere Infrastruktur. Das heißt, solche Schäden, wie sie bei uns jetzt hier mit 30 Milliarden Euro ausgeglichen werden müssen, beispielsweise aus dieser Flut im Juli, das sind natürlich Dimensionen, die in anderen Ländern so gar nicht vorstellbar sind.
Das also von den Ländern selber. Das heißt, wir müssen Unterstützung, finanzielle Unterstützung leisten.
Ja, genau.
Das ist der Punkt. Ja. Also wir haben halt eine Verantwortung. Ja, man muss einfach erkennen, dass der Klimawandel, der sich natürlich begründet auf den Emissionen, die die Industrieländer und die entwickelten Länder die letzten 150 Jahre erzeugt haben, dazu beigetragen hat. Also dieser Klimawandel ist definitiv menschengemacht und sozusagen selbstgemacht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, da große Vorwürfe zu erheben, weil es ist einfach eine industriegeschichtliche Entwicklung, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, die aber in ihrer Dramatik schon sehr erheblich ist, weil sie eben dazu führt, dass sie die Lebensgrundlage auf diesem Globus bedroht. Und zwar für uns alle. Und insofern haben wir, das hat die Olivia Henke gerade sehr klar dargelegt, eine Verantwortung auch für diese Länder. Und damit sind wir gefordert, erstens Maßnahmen hier zu ergreifen, die sozusagen Vorbildcharakter haben, auch für ein Ausrollen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Gleichzeitig sind wir aber gefordert, auch dafür Sorge zu tragen, dass wir das in einer Art und Weise schaffen, die nach Möglichkeit ohne Wohlstandsverlust geht. Das ist ja auch in der Agenda 2030 so festgeschrieben. Warum? Weil am Ende dieser Wohlstandsverlust schädlich wäre bei unserem Bemühen, den Technik, also den Technologie-Know-how und auch Mitteltransfer zu ermöglichen, den wir brauchen in der Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber den Entwicklungen und Schwellenländern.
Vielleicht müssen wir ein paar Begriffe doch auch noch mal aufklären. Die Agenda 2030 ist von der Weltgemeinschaft in New York verabschiedet worden. Es gibt da Ziele, auf die man sich vereinbart hat, die sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs. Vielleicht können Sie kurz sagen, was das für Ziele sind, die auch noch mal unabhängig vom Pariser Klimaabkommen sind.
Also das sind 17 Ziele, auf die sich, wie Sie schon sagen, die Weltgemeinschaft geeinigt hat in Nachfolge der sogenannten Millennium Goals, die 2015 ausgelaufen sind. Und die Folge-Zielvereinbarung, wenn Sie so wollen, sind die sogenannten Sustainable Development Goals, 17 wie gesagt an der Zahl, die 2015 von den Vereinten Nationen auch proklamiert wurden und zu erreichen sind. Und deswegen der Name Agenda 2030 bis zum Jahr 2030. Und diese Ziele sind sehr unterschiedlich. Sie beschreiben eine bessere Bildung, eine Gleichberechtigung der Geschlechter, in Ziel 13 eben auch eine Klimagerechtigkeit und einen Klimaschutz. Und insofern korrespondiert dann dieses Ziel auch mit den Zielen des Pariser Vertrages. Ja. Und wir als Stiftung betrachten eben diese Agenda 2030 und die Sustainable Development Goals und die definierten Ziele des Pariser Vertrages als unser als unseren politischen Beschrieb unseres Tuns.
Und das richtet sich auch nicht nur an Regierungen, sondern eben auch an die Privatwirtschaft, an die Zivilgesellschaft und an die Wissenschaft.
Das ist der große Unterschied zu den Millennium Goals zwischen 2000 und 2015, dass diese Sustainable Development Goals die gesamte Bevölkerung ansprechen. Also alle Länder, nicht nur die Entwicklungs- und Schwellenländer, auch die entwickelnden Länder, weil eben auch klar definiert wird, dass die entwickelten Industrieländer eine Verantwortung für die anderen haben. Am Ende geht es darum zu erkennen, dass die Disparitäten der Welt auf diesem Globus geschlossen werden müssen.
Jetzt haben wir das schon mal erklärt. Eine andere Sache ist, dass wir jetzt dauernd sagen, wir hängen alle zusammen. Und Frau Henke, Sie hatten eben auch gesagt, wir im Norden sind verantwortlich für die Südhalbkugel. Vielleicht können wir auch in diesem Zusammenhang einmal erklären, inwiefern Kompensationsleistungen etwas bewirken, was das eigentlich bedeutet, was da ganz konkret hintersteht.
Ja, gerne. Diese Projekte, diese Kompensationsprojekte, das sind im Prinzip Projekte, die eben diese beiden Linien sozusagen Entwicklung und Klima vereinen, indem sie eben konkret in Ländern im globalen Süden CO2 einsparen. Zum Beispiel durch Energieeffizienzmaßnahmen, indem man beispielsweise ein Projekt, das mir gerade in den Sinn kommt, ist so ein Projekt, wo energieeffiziente Herde an wirklich arme Bevölkerungsgruppen in Ruanda, in Kenia oder auch Äthiopien verteilt werden, weil diese Familien, die kochen tatsächlich noch ganz traditionell auf Dreisteinherden. Und diese drei Steine werden sozusagen ins Dreieck gestellt, da wird Feuer drunter gemacht und ein Topf draufgestellt. Und wenn man jetzt denen die Möglichkeit gibt, einen energieeffizienten Herd zu nutzen, dann wird damit ganz trivial CO2 eingespart, weil nämlich in dieser Brennkammer zwischen 60-80% weniger Emissionen sozusagen entstehen, weil das ja in dieser Brennkammer viel besser kanalisiert wird und deswegen wird viel weniger Holz benötigt. Und gleichzeitig ist es eben so, dass diese Herde mit Feuerholz befeuert werden und die Frauen müssen oft eben dieses Holz sammeln und dann müssen sie weite Strecken laufen, immer weitere Strecken, weil viel weniger Holz zur Verfügung steht, oder sie müssen es eben zukaufen, das heißt, sie müssen Geld ausgeben. Und noch ein weiterer Punkt ist eben auch die Gesundheit. Über das Kochen auf dem offenen Feuer ist entweicht eben einfach viel Rauch und die Frauen und Kinder, die kochen, die sind eben diesem schädlichen Rauch ausgesetzt. Und wenn ich all das zusammen fasse, dann hat eben dieses Projekt nicht nur den Effekt, dass es konkret CO2 einspart, sondern eben auch Gesundheitsschutz, ist eben biologische Vielfalt erhält, auch Arbeitsplätze über die Projekte natürlich geschaffen werden und so durch eine ganz große Vielzahl eben sowohl zu Armutsminderung beiträgt, als auch eben zu biologischer Vielfalt und eben auch zum Klimaschutz. Und die Projekte werden eben im globalen Süden umgesetzt von unseren Kompensationspartnern. Das sind eben Organisationen, die solche Projekte professionell aufbauen, planen, aufbauen, monitoren und eben auch die Zertifikate für diese CO2-Kompensation, also die Einsparung, dann eben auch anbieten.
Aus unserer Perspektive klingt es absolut logisch und nachvollziehbar. Ich stelle mir jetzt manchmal vor, wenn Sie das jetzt so konkret beschreiben, dass es vielleicht nicht so einfach ist, weil da stehen ja häufig Traditionen und Rituale dahinter, die Menschen seit Jahrhunderten pflegen. Inwiefern ist denn auch eine Aufklärungsarbeit ganz wichtig oder inwiefern wird das auch angenommen und auch nachvollzogen, dass das wichtig ist für das Leben und auch für die nächsten Generationen in Afrika?
Ja, also tatsächlich ist der große Mehrwert, dass natürlich für die, dass die Projekte eben erstens unter Beteiligung der Bevölkerung geplant werden. Das klingt dann immer so ganz abstrakt, ne? Muss man sich darunter vorstellen. Gibt natürlich wirklich Workshops, aber eben, dass tatsächlich die Mehrwerte für die Bevölkerung, also für die Frauen und die Familien, die das ja selber sozusagen erleben, die müssen eben weniger Holz sammeln, die müssen eben weniger Strecke sozusagen zurücklegen. Und insofern ist die Abnahme der Projekte in der Regel gar nicht das Problem, sondern tatsächlich gibt es einen großen Bedarf, noch weitere Projekte zu unterstützen, weil die eben auch wirklich tatsächlich sehr stark nachgefragt sind im Bereich dieser erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, weil tatsächlich die Frauen und die Familien so stark davon profitieren, dass es nicht so das Problem der Akzeptanz ist, sondern tatsächlich eher, dass sozusagen noch weitere Finanzmittel nötig wären, um noch mehr Projekte zu erreichen.
Und wenn wir jetzt dann da nochmal auf die Arbeit der Stiftung und der Allianz zu sprechen kommen, inwiefern wird denn ganz konkret da vermittelt? Also nach welchen Kriterien werden zum Beispiel Kompensationszahlungen geleistet? Gibt es da irgendwelche Standards oder Voraussetzungen?
Also es gibt definitiv Standards. Am Ende läuft das so ab, wir vergeben ja jetzt keine Fördermittel als Stiftung, aber wir haben in unseren Reihen gute 25 sogenannte Kompensationspartner. Diese Kompensationspartner sind diejenigen Organisationen, die am Ende solche Projekte designen, wie man sagt, also definieren, dann auch mit Partnern vor Ort implementieren und damit die Ansprechpartner sind für zumal die Unternehmen, aber auch andere Organisationen, ich hatte es ja vorhin erwähnt, auch Gebietskörperschaften, die dann in diese Kompensationsprojekten sich engagieren wollen. So. Und
dann gibt es Standards, ne? Qualitätsstandards.
Dann wird ein solches Projekt eben begonnen aufzusetzen. Und wenn man sogenannte Offset-Zertifikate, also Klimaschutzzertifikate erreichen will, dann muss man das tun nach gewissen Standards. Und da gibt es eben hochwertigere und weniger hochwertige. Wir sind der Ansicht, das sollten sehr hochwertige sein. Die haben wir auf unserer Website auch klar definiert und aufgelistet. Warum sind wir der Ansicht? Weil eben nur über hochwertige Zertifikate dann gewährleistet ist, dass ein solches Kompensationsprojekt auch erstens die sogenannten Additionals, das ist das, was Olivia gerade beschrieben hat, also die Erreichung von auch anderen Zielen aus der Agenda 2030, nicht nur des Klimaschutzes, aber eben auch dies klar erreicht wird und das Ganze verfolgt wird in einem transparenten Reputations- und revisionsfesten Prozedere, also Vorgehen. Und das ist das Entscheidende. Mhm.
Dass man am Ende auch überprüfen kann, welche Effekte die Projekte tatsächlich haben.
Es muss überprüfbar sein, es muss kritisch überprüfbar sein. Alles andere wäre schlecht, denn es gibt ja auch das negative Narrativ, dass Kompensationsprojekte Greenwashing sei, was wir definitiv verneinen. Immer vorausgesetzt, man folgt beim Umsetzen eines solchen Projektes hochwertigen Standards, ja.
Auch da nochmal kurz zur Erklärung. Greenwashing bedeutet halt, dass sich sozusagen die Unternehmen reichen Industrienationen freikaufen, indem sie...
Naja, es sind nicht die Industrienationen, sondern es sind in aller Regel einzelne Unternehmen,
ja, genau.
Personen. Wir reden ja über den freiwilligen Markt, das heißt, es sind eben keine Staaten.
Also nee, Unternehmen in reichen Industrienationen. Ja.
Und deswegen sagen wir auch ganz klar, es ist notwendig, im Rahmen einer sogenannten Dekarbonisierungsstrategie sich klar zu überlegen, wie erreiche ich meine Ziele. Da hat in unseren Augen die Kompensation einen ganz festen Platz. Warum? Weil sie die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen des Aufsetzens, wie ich Emissionen vermeide. Das ist ja ein Prozess. Wenn ich heute mich entscheide, aus irgendeinem Prozess heraus den so zu strukturieren, dass ich weniger oder gar nichts mehr emittiere, nicht, dann geschieht das ja nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Heißt, ich habe einen Zeitraum und in diesem, das sind meistens eben mehrere Jahre, und in diesem Zeitraum kann ich parallel aber schon hochwertig kompensieren, was dazu führt, dass schädliche Emissionen, Treibhausgasemissionen neutralisiert werden. Ich tue also am Ende etwas ganz Entscheidendes gegen den Klimawandel. Mhm. Und das ist der Punkt. Und deswegen sind wir sehr stark für freiwillige Kompensation.
An diesem Punkt, weil Sie das erwähnen, könnte man aber natürlich auch sagen, dass es möglich wäre, zu kompensieren innerhalb Deutschlands. Gerade nach dieser Flutkatastrophe zum Beispiel könnte man ja sagen, dass auch viele Unternehmen eher hier auch investieren wollen in Projekte wie Windräder oder sowas. Warum sagen Sie, ist es aber vor allen Dingen immer noch wichtig, in Entwicklungs- und Schwellenländer zu investieren?
Also zunächst einmal ist die Frage, wie will ich kompensieren? Ja, und wir reden ja hier von mehreren hunderttausend Tonnen, wenn nicht noch sehr viel mehr. Wenn ich das jetzt kompensieren will über einen Windpark oder einen Solarpark, dann brauche ich auch dafür nicht unerhebliche Fläche. Die ist für entsprechende Solarparks oder auch für Windparks natürlich auch nur begrenzt verfügbar in einer so dicht besiedelten Landschaft wie hier in der Bundesrepublik. Das Zweite ist, ich muss ja in irgendeiner Weise auch die Menschen, das hatten wir vorhin schon besprochen, in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern mitnehmen. Und wenn ich dann auch darüber hinaus nicht nur an technische Projekte, sondern auch an sogenannte Projekte aus dem Bereich Nature-Based Solutions denke, also an Aufforstungsprojekte, wo ich eben sogenannte aride, also vertrocknete Gebiete wieder mit Grün, mit Bäumen, mit Bepflanzungen versehe, nicht, dann rede ich über einen Prozess, der relativ lange ist, über den ich aber CO2-Emissionen kompensieren kann.
So. In größeren Mengen?
Und da sind die Flächen erheblich. Ja. Da rede ich über Hunderttausende von Hektar. Diese Flächen haben sie in Kontinentaleuropa gar nicht oder in Europa nicht. Die haben sie in Ländern des globalen Südens eben zumal. Und deswegen ist es sinnvoll, das zu tun. Neben dem entscheidenden Effekt, dass eben in diesen Ländern dadurch dann auch ich Nebenwirkungen habe, wie sie Olivia Henke gerade beschrieben hat.
Naja, und zudem kommt auch noch dazu, dass letztlich wir natürlich einen Beitrag dafür leisten, dass eben, das nennen wir immer Klimagerechtigkeit, ne? Wir haben hier quasi mehr emittiert in den letzten 150 Jahren und gleichen was aus. Und gleichzeitig muss man sich ja auch vorstellen, dass die Bevölkerung in diesen Ländern eben ja auch einen großen Hunger nach Energie hat. Und wenn ich mit so einem Projekt sozusagen hier unterstütze und Zugang zu erneuerbaren Energien schaffe, dann lege ich damit natürlich auch noch ganz andere Grundlagen auf den Weg der Transformation sozusagen. Wir reden ja in Deutschland ganz viel auch über den Kohleausstieg und gerade jetzt im Bereich Bundestagswahlkampf war das ein großes Thema. Wann steigen wir aus der Kohleverstromung sozusagen aus? Aber man darf sich eben auch nicht, man muss sich mal vor Augen führen, dass eben derzeit in Entwicklungsländern oder weltweit über 200 Kohlekraftwerke noch im Bau sind und über 300 in Planung. Das heißt sozusagen, wenn ich nur in Deutschland aus dieser Kohleverstromung aussteige, dann ist der Kampf gegen den Klimawandel eben an der Stelle noch nicht gewonnen. Und wenn wir mit solchen Projekten eben auch den Anstoß leisten für eine solche Transformation im globalen Süden, ist das eben auch ein großer Mehrwert.
Wir müssen ja schon genau, was Sie gerade sagen, auch berücksichtigen, dass die Entwicklungsländer, die Schwellenländer sich entwickeln wollen, wachsen wollen. Die wollen natürlich auch so wie wir immer größer werden. Und das tun sie in rasanter Geschwindigkeit.
Also, das ist ja der Punkt. Die wollen das ja nicht nur, die tun das schon. Das ja.
Genau. Ja, und sie haben ja auch jedes Recht dazu. Ja, also, wer will es ihnen sozusagen untersagen?
Niemand darf das, aber...
Also nochmal, wir haben einen Anstieg in der Bevölkerung weltweit jedes Jahr um die Größe der Bundesrepublik. Das heißt gute 80 Millionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und es wäre natürlich hochgradig zynisch, jetzt den Ländern des globalen Südens und ich sag mal, ich glaube 40% der Erdbevölkerung leben in drei Ländern oder in vier, nämlich in Indien, in China, in Indonesien und in den angrenzenden Ländern von Indonesien. Also das sind am Ende entscheidende Entwicklungen und wir werden 2050 ungefähr 2,5 Milliarden Menschen in Subsahara-Afrika haben. Das heißt, ich habe ein Bevölkerungswachstum, mit dem definitiv ein enormer Energiebedarf einhergeht. Mhm. So. Ja. Und wenn ich diesen Energiebedarf in einer klimafreundlichen Art und Weise decken muss, dann bin ich im Wesentlichen aktuell bei zwei wesentlichen Grundlagen, nämlich Sonne und Wind. Und dafür ist das notwendig, was ich vorhin auch schon beschrieben habe. Ich brauche Know-how-Transfer, ich brauche Technologietransfer und ich brauche Kapitaltransfer.
Und Sonne das, gibt es da vor allen Dingen, ne?
Das richtig.
Kann man ja auch gut verwenden.
Aber das muss organisiert werden, das muss auf die Schiene gebracht werden und es muss so auf die Schiene gebracht werden, dass es für diese Menschen dort unten auch bezahlbar ist. Nicht? Weil, noch einmal, das Durchschnittseinkommen in Äthiopien zum Beispiel oder auch in Kenia ist ein Bruchteil von dem, was es in den westlichen Industrienationen der nördlichen Halbkugel ist. Und da geht unsere Verantwortung los. Das ist das Schließen von Disparitäten. Weil da geht es nicht darum, dass die jetzt auch ein schönes Auto fahren können, sondern da geht es darum, dass sie eine geringere Kindersterblichkeit haben, dass die eine vernünftige Bildung haben, dass sie eine vernünftige Infrastruktur haben und ein Leben in Würde führen können.
Und dass sie nicht dieselben Fehler machen, die wir machen. Eigentlich ist es ja genau das, dass sie jetzt, wenn sie wachsen und wenn es Fortschritt gibt, dass dieser Fortschritt aber vielleicht nicht wie bei uns mit Kohlekraft oder mit bestimmten Dingen vonstatten geht, der bei uns jetzt schon dazu geführt hat, dass wir jetzt an dem Punkt stehen, sondern dass die es besser machen als wir.
Ja, und ich glaube, dafür muss es halt sozusagen jetzt schon auch sozusagen die richtige Richtung natürlich eingeschlagen werden, ganz richtig. Und ich glaube, wir können eben auch über diese Möglichkeiten der Finanzierung hier eben einen Zugang schaffen, ne? Weil ansonsten, glaube ich, ist es eben nicht so, dass das einfach von sich passieren wird, ne? Wir leben das anders vor hier im Moment im globalen Norden. Und ich glaube eben, dass man die Möglichkeit ausschöpfen muss, die man hat, um jetzt einen entscheidenden Beitrag zu leisten, dass es eben anders vonstatten geht, als, wie Sie gerade gesagt haben, es hier bei uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegangen ist.
Das heißt, man muss den Fortschritt und den Klimaschutz zusammendenken und vor allen Dingen in den Ländern, in denen es rasanten Fortschritt gerade gibt.
Genau.
Ja, ich glaube, dass wir jetzt an die Grenzen unserer Zeit gekommen sind. Ich habe tatsächlich noch eine ganz wichtige Frage, die würde ich gerne immer am Ende des Podcasts allen stellen. Und zwar die Frage, eine ideale Welt, Herr Renner, wie sähe die in der Zukunft für Sie aus?
Naja, das klingt jetzt sehr hoch. Also mir würde es ja schon sehr gefallen, wenn wir die Einsicht hätten, dass die moderne Welt funktioniert wie früher eben ein Dorf, ein Stadt oder ein Nationalstaat, in dem es als selbstverständlich galt, dass die Unterschiede in diesem sozialen Gefüge zu schließen waren, um einen sozialen Frieden in Wohlstand und Würde zu erreichen. Und wenn wir die Erkenntnis haben, dass das jetzt auch der Leitfaden sein muss für unseren gesamten Globus, um am Ende auch den Globus als die Lebensgrundlage unserer Gesellschaften zu erhalten, dann wären wir einen ganz großen Schritt weiter.
Danke dafür. Frau Henke, auch an Sie die Frage, wie sähe eine ideale Welt für Sie in der Zukunft aus?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, in einer idealen Welt würde das nicht nur das Denken, sondern auch das politische Handeln sozusagen nicht an den deutschen Grenzen aufhören und auch nicht an den europäischen, sondern tatsächlich eine globale Dimension beinhalten und tatsächlich auch mit berücksichtigen sozusagen, was unser politisches Handeln, aber auch unser tägliches Tun für Auswirkungen wirklich weltweit hat.
Danke dafür. Ich danke Ihnen, Olivia Henke, Vorständin, und Peter Renner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. An der Stelle können wir, Sie hatten das schon angedeutet, auch schon mal sagen, dass der Kreis der UnterstützerInnen verzehnfacht wurde in den vergangenen 3 Jahren. Herr Renner, noch mal kurz, wie viel sind es? Also ich weiß, es ging mit 100 los. Jetzt sind wir
ja gut bei... 100 ist ja am Anfang auch schon nicht so ganz wenig, aber Nee. Wir sind eben jetzt sehr viel weiter und wir sind jetzt bei knapp 1200.
Ja. Ja, also Wahnsinn, es scheint ein Interesse daran zu bestehen und vor allen Dingen, was wir am Anfang ansprachen, die Pflicht, die zivile Pflicht, die bürgerliche Pflicht scheinen auch viele Menschen aus der Zivilgesellschaft bei uns auch zu empfinden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es müssen aber noch mehr werden, das ist klar. Das war die erste Folge des Podcasts Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wir werden jetzt jeweils 2-mal im Monat mit Menschen über Klima und Entwicklung sprechen. Mein Name ist Anja Backhaus. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.